Ja, wie der Volker schon angekündigt hat, die Predigt am heutigen Sonntag geht über einen Brief an die Gemeinde in Thyatira. Alle 7 Sendschreiben, die in der Offenbarung des Johannes vorkommen, richten sich an Städte, die in der heutigen Türkei liegen. Die Karte mal bitte. Da könnt ihr sie sehen, die 4 blauen Städte, Pergamon, Smyrna, Ephesus und Laodicea haben wir nicht behandelt. Die letzten beiden Sonntage hatten wir Sardes und Philadelphia und heute also Thyatira. Thyatira war keine so große Stadt von der Ausdehnung und von der Bevölkerungszahl her, war aber wirtschaftlich sehr einflussreich. Das lag daran, dass um Thyatira herum eine Pflanze wuchs, aus deren Wurzeln man einen roten Farbstoff gewinnen konnte, der genauso intensiv war wie das Purpur der Purpurschnecke. Und von daher gab es eine sehr lebendige Wirtschaft in dieser Stadt. Es gab sehr viele Leute, die diesen Farbstoff herstellten. Und um bessere Gewinne zu machen, hatte man gleich auch eine größere Handwerksbetriebe, die auch die Stoffe dazu herstellten und die dann auch das Färben übernahmen. In der Apostelgeschichte kommt interessanterweise eine Frau vor, Lydia. Von ihr wird gesagt, dass sie eine Purpurhändlerin ist und aus Thyatira kommt. Diese ganzen Handwerksgruppen, die in Thyatira angesiedelt waren, waren, und das war nicht in der damaligen Zeit automatisch in jeder Stadt so, aber in Thyatira war das so, waren in Gilden organisiert. Das heißt, jeder Berufsstand war sozusagen durch eine eigene Gilde gegenüber der Stadt vertreten. Und wenn man diesen Beruf ausüben wollte, musste man in dieser Gilde Mitglied sein. Und wenn man nicht Mitglied in dieser Gilde war, dann hatte man schlechte Karten. Diese Gilden hatten natürlich auch ihre eigene Religiosität. Klar, in der damaligen polytheistischen Weltsicht war es so, dass es für alles und jeden einen Gott gab. Und da gab es sicherlich auch die Göttin des Rotes und der Gott, dass der Webrahmen nicht reißt oder so, keine Ahnung. Und wenn man in diesen Gilden eingebunden war, war man natürlich auch verpflichtet, diese Götter anzubeten und ihnen zu huldigen, damit die Götter diesen Gilden wohlgesonnen sind. Was allerdings natürlich für die Christen eine schwierige Situation war, wenn sie in dieser Stadt lebten, wenn sie dort ihr Auskommen hatten in irgendeinem Handwerk und auf der einen Seite um in der Gilde Mitglied zu sein, diese Götter anbeten mussten. Auf der anderen Seite aber, wenn sie das verweigern würden, aus der Gilde rausfliegen und dann aber keine Möglichkeit mehr haben, ihr Geschäft zu betreiben. Da ist also ein Konfliktpotenzial, eine schwierige Situation für Christen. Und jetzt lese ich dieses Schreiben aus der Offenbarung Kapitel 2. Da heißt es: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira. So spricht der Sohn Gottes, dessen Augen lodernden Flammen gleichen und dessen Füße wie glühende Bronze glänzen. Ich kenne deine Taten, deine Liebe, deine Treue, deine Dienstbereitschaft und deine Standhaftigkeit. Ich weiß auch, dass du in all dem zuletzt mehr getan hast als zu Beginn. Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du diese Frau bei dir duldest, diese Isabel, die sich als Prophetin bezeichnet. Mit ihrer Lehre verführt sie meine Diener dazu, Unzucht zu treiben und dazu Fleisch von Tieren zu essen, die als Opfer für Götzen geschlachtet wurden. Ich habe ihr Zeit gelassen, sich zu ändern, aber sie will ihre Unzucht nicht aufgeben. Sieh doch, ich werfe sie aufs Krankenbett und alle, die mit ihr Ehebruch begehen, werden schwer leiden müssen. Es sei denn, sie wenden sich ab vom Treiben dieser Frau. Selbst ihre Kinder werde ich in den Tod schicken. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der auf Herz und Nieren prüft. Jeden von euch werde ich belohnen oder bestrafen, wie es seinen Taten entspricht. Es gibt in Thyatira aber auch euch anderen. Ihr habt diese Lehre nicht angenommen. Und die sogenannten tiefen Geheimnisse des Satans habt ihr nicht kennengelernt. Euch sage ich lege euch keine weitere Last auf. Haltet aber an dem fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer den Sieg erringt und bis zuletzt tut, was ich verlange, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird sie mit eisernem Stab über sie herrschen und sie wie Tongefäße zerschlagen. Dieselbe Macht habe ich von meinem Vater empfangen und dazu gebe ich ihm den Morgenstern. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ja, drei Gedanken habe ich zu diesem Text gefunden. Allerdings muss ich zugeben, dass in den dritten Gedanken drei Unterpunkte sind. Der erste Gedanke, positive Grundhaltung. Was es immer auch über diese Gemeinde zu sagen gibt in Thyatira, zunächst einmal wird diese Gemeinde in diesem Brief als allererstes gelobt. Bei all dem, was es zu sagen gibt, auch an kritischen Momenten, es wird zunächst das Gute erwähnt. Es wird ausdrücklich gesagt, ich sehe, was ihr tut in eurer Gemeinde. Ich weiß darum, um eure Liebe, wie ihr miteinander umgeht, um die Treue, die es bei euch gibt, die Dienstbereitschaft und auch die Standhaftigkeit, die ihr habt, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, wenn Menschen euch verlachen, wenn Menschen gegen euch sind, dass ihr an eurem Glauben festhaltet. Jesus sieht also ganz deutlich, dass diese Gemeinde bemüht ist und dass sie gute Dinge tut. Und er sieht nicht nur, dass sie gute Dinge tun, sondern er sieht auch, dass es eine positive Entwicklung gibt. Ganz oft erlebt man das, dass am Anfang einer Gemeinde ist große Begeisterung und alle sind für alles bereit und im Laufe der Zeit flaut das Ganze dann ab. Aber hier heißt es ausdrücklich, ich weiß auch, dass du in all dem zuletzt mehr getan hast als zu Beginn. Das heißt, Jesus sagt, Mensch, in eurer Gemeinde gibt es eine positive Entwicklung. Es ist nicht so, dass ihr immer darum kämpfen müsst, so gut und so begeistert wie am Anfang zu sein, sondern es wird besser, es wird immer besser bei euch. Und das letzte Positive ist, dass Jesus sagt, okay, da gibt es Dinge in eurer Gemeinde, die sind nicht richtig und die will ich nicht dulden und die werde ich auch nicht dulden. Aber alle, die damit aufhören, die ihr Leben ändern, die will ich annehmen. Es ist Zeit zur Umkehr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo immer Gott im Alten und im Neuen Testament Leute anklagt und sagt, ihr macht Dinge falsch und vielleicht auch Gericht androht und sagt, so wird es nicht weitergehen, wie ihr es bisher gemacht habt. Es ist immer Zeit und Raum, sich zu ändern. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu sehen. Jesus sieht das Gute in dieser Gemeinde und benennt erst das Gute. Und selbst bei den schlechten Dingen, die es gibt, räumt Jesus dieser Gemeinde Zeit ein und sagt, es ist noch nicht alles vorbei. Ihr habt die Möglichkeit. Ich gebe euch die Möglichkeit, euch zu verändern. Allerdings, und damit wird sich jetzt der zweite Punkt näher beschäftigen, gibt es da ein Problem? Die Prophetin Isabel mit ihrer Hurerei und Unzucht. Und jetzt sind wir an einem wichtigen Scheidepunkt. Also, nach diesem Text gibt es in dieser Gemeinde eine Frau, Isabel, die andere Christen zu ungehörigem Sex verführt. Vermutlich mit sich selbst. Es wird ja von Männern geredet, die durch diese Prophetin verführt werden. Und Sex und Unzucht, das sind Sünden, die in der Bibel schwer wiegen und nicht einfach nur als Spaß angesehen werden. Weil es gesehen wird, dass Sex und Hurerei und ungeregelte Sexualität Menschen von Gott ablenkt. Und genau das geschieht in dieser Gemeinde und es werden dabei auch Kinder gezeugt. Und jetzt sagt Gott, diese Frau wird auf dem Krankenbett liegen. Das ist so ein Spiel mit, vorher macht sie auf dem Bett die Dinge, die sie so macht und jetzt liegt sie auf dem Krankenbett. Und ihre Kinder werden sterben, denn sie sind in der Hurerei gezeugt. Ja, krasser Text, gerade jetzt für uns heute nach 68. Allerdings, ja, ihr wisst ja, ne, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Krasser Text. Allerdings, es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei dieser Isabel nicht um eine konkrete Frau handelt, sondern dass das Ganze eine kompliziertere Sache ist. In der ganzen Offenbarung von vorne bis hinten sehen wir, dass die ganze Offenbarung aufgebaut ist mit ganz, ganz vielen Bildern aus dem Alten Testament. Und wenn ihr mal überlegt, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht den Namen Isabel schon mal gehört habt. Die Isabel. Die will nicht so wie ich. Die Geschichte von dem Fischer und seiner Frau, wo die Isabel dann am Ende Papst werden will und dann Gott werden will. Und das ist nicht zufällig auch in diesem Märchen, dass diese Frau Isabel heißt. Und um euch da ein bisschen mit hineinzunehmen, das nicht ganz so dröge zu machen, haben wir ein kleines Stück für euch vorbereitet. Und das muss ich jetzt vorbereiten. Ja, da stehe ich also hier und will gerade den königlichen Weihnachtsbaum schmücken. Das ist eine Sache, die ich, obwohl ich König bin, gerne selber mache, weil niemand kann den königlichen Weihnachtsbaum so gut schmücken wie ich. Abgesehen davon will ich auch nicht, dass meine Diener an den Goldkugeln kleben bleiben und die mit nach Hause nehmen, weil bei mir sind die Goldkugeln aus Gold. Aber ich habe eigentlich keine Lust auf Weihnachten. Ich habe so die Schnauze voll. Ihr wisst, wenn man ein Weihnachtsgeschenk haben will, das beste Weihnachtsgeschenk ist doch das, was man sich selber macht. Weil wer weiß schon, was man wirklich will. Und ich habe versucht, ein Weihnachtsgeschenk für mich zu organisieren. Aber das hat alles nicht hingehauen. So deprimierend, da bin ich König von Israel. Und dann blicke ich aus meinem Fenster am Balkon heraus auf diesen Weinberg von Naboth, einem gerechten Mann. Ich hasse gerechte Männer. Und wäre es nicht wunderbar, dort eine Kohlkopfplantage zu bauen? Ich liebe Kohlköpfe. Ah.
Es gibt Essen. Es gibt Klöße und Rotkohl.
Oh,
komm, das ist ganz gut. Lecker hat unsere Köchin das Weihnachtsessen vorbereitet.
Mir schmeckt es nicht wirklich. Ach. Ich habe keine Lust auf Weihnachten. Ich bin so deprimiert, Isabel. Ich bin so traurig.
Naboth, mein lieber Mann, es gibt Rotkohl. Ja, ein ganz leckeres Lieblingsessen von dir. Warum geht es dir so schlecht? Was ist denn los?
Ich war beim Naboth. Ich wollte ihm diesen Weinberg abkaufen für mein Kohlkopfprojekt. Ich hätte ihm den doppelten Preis gegeben. Und weißt du, was dieser Depp sagt? Er sagt, diesen Weinberg hat Gott meinen Vorvätern gegeben. Wie kann ich es wagen, die zu verkaufen? Was soll ich da machen? Ich habe ihm das Doppelte angeboten. Er hätte zwei Weinberge seiner Wahl kriegen können, aber er hat sich geweigert.
Ach, Ahab, aber du bist doch König.
Ja, aber was hilft's, wenn er mir den Weinberg nicht verkauft?
Er verkauft dir den Weinberg nicht. Du als König schaffst es nicht.
Nein,
ach,
das ist ja so deprimierend.
Jetzt sei doch nicht so deprimiert. Ahab, ich werde dir den Weinberg schon beschaffen. Ich bin doch deine Frau und wir sind doch hier im Königshaus. Jetzt sei mal nicht so betrübt. Magst du nicht doch ein bisschen Rotkohl essen?
Ja, gleich.
Oder sonst hol dir eine Tüte Chips und sieh dir einen guten Film an oder so. Und sei nicht mehr so betrübt, ich kümmere mich schon darum.
Okay, wenn du sagst.
Das mit dem Weinberg, das kriegen wir schon hin, das wäre doch gelacht. Jetzt komm, sei nicht mehr betrübt und iss etwas und kümmere dich vielleicht mal noch um den Weihnachtsbaum. Ich regel das schon. Mach dir keine Sorgen. Das muss doch zu regeln sein. Werde ich gleich mal auf der Verwaltung anrufen. Verwaltung, 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 Weinbauamt. Ah, hier. Ja, hallo, hier spricht das Königshaus Ahab. Ich möchte gerne den Weinberg umschreiben lassen von Naboth. Ja, genau, das Königshaus Ahab. Wie, das geht nicht ohne die Einwilligung von Naboth. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sie telefonieren hier mit dem Königshaus. Ja, genau, Ahab, der König von Israel. Da muss doch was zu machen sein. Okay, lassen Sie mich überlegen. Auf was steht denn die Todesstrafe in diesem Land hier? Gotteslästerung. Ja, natürlich, der Naboth, der lästert ja nur Gott. Der ist kein gläubiger Mensch. Ja, da müssen Sie das regeln. Sie sind doch hier das Amt. Da wird Ihnen schon was einfallen. Ja, Sie melden sich. Jawohl. Der Weinberg Naboths, genau. Alles klar. Wiederhören.
Jetzt sitze ich hier schon 3 Tage und es hat sich immer noch nichts getan. Ich schaue auf den Weinberg und denke, trauere.
Ring, 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 ring. Ah, ein Anruf. Ja, guten Tag. Königshaus Ahab Israel hier. Oh, der Naboth ist tot. Oh, das ist aber sehr bedauerlich. Das tut mir jetzt total leid. Gesteinigt worden. Oh, ja, da lassen wir natürlich eine Gedenkminute ausrufen. Das tut mir sehr leid. Ja, danke für die Information. Es war immer so ein ehrenwerter Mann. Wiederhören. Ah, mein lieber Mann.
Ach, ich sehe schon, du kannst dich freuen.
Jetzt ist aber Schluss mit dem Trübsal hier.
Was ist?
Nimm den Weinberg von Naboth in Besitz. Hier, das ist dein Eigen.
Ja, aber der Naboth will ihn mir doch nicht geben.
Der Naboth ist tot.
Er ist tot.
Vergiss den Naboth. Nimm den
traurig.
Weinberg ein.
Oh, wie du das immer so hinkriegst, Isabel. Ha,
tja, deshalb hast du mich geheiratet. Schöner Weinberg, ich freue mich schon auf den frisch angebauten Kohl.
Ja, deswegen hat der Ahab... Deswegen hat der Ahab die Isabel nicht geheiratet, sondern geheiratet hat er sie, weil er mit einem Nachbarstaat einen Friedensvertrag sichern wollte und sowas machte man damals mit Hochzeiten. Und da kamen dann 2 Kulturen in dem Hause Ahab zusammen. Einerseits die israelitische Tradition und Kultur. Der König, ein auserwählter, von Gott bestimmter Mann, dessen Aufgabe ist, Hirte zu sein für das Volk, das heißt also eigentlich für das Wohl des Volkes zu sorgen und der Gott gegenüber verantwortlich ist. Das haben natürlich nur ganz wenige Könige wirklich so in ihrem Inneren gehabt, aber trotz allem bestand diese Tradition, dass der König für das Wohl des Volkes zuständig ist und dass er gegenüber Gott verantwortlich ist. Auch wenn das nicht immer so geschah, war das im Bewusstsein der Menschen und war das Ideal. In der orientalischen Tradition war das ganz anders. Dort waren die Herrscher absolutistische Herrscher, die sich alles erlauben konnten, denen alles gehörte. Und das wurde meistens legitimiert damit, dass sie selber entweder Götter waren oder aber mit Göttern verwandt waren. Das heißt also, die Isabel kam aus einer ganz anderen Tradition, aus der Tradition, der König kann machen, was er will, weil er ist wie Gott oder er ist Gott. Und daher kommt es, dass der Ahab sagt, okay, wenn der Naboth da nichts macht, kann ich nichts tun, obwohl der Ahab nicht gerade zimperlich war. Und sagt die Isabel, das ist doch kein Problem, das kann man doch irgendwie hinkriegen. Und diese Strategie ist doch eine Strategie, die wir bis auf den heutigen Tag finden bei ungerechten Herrschersystemen, dass man sich Regimekritikern, Leuten, die sich der Sache entgegenstellen, Leute, die für die Gerechtigkeit kämpfen, dass man diesen Leuten was unterschiebt und dann ist auf einmal irgendwie eine Steuerschuld nicht beglichen oder irgendeine Regel nicht beachtet worden und schon werden die Leute abserviert. Und das können wir in ganz, ganz vielen Ländern können wir das so sehen. Das heißt, die Technik, mit einer ungerechtfertigten Anschuldigung Leute abzuservieren und dazustehen, als wenn man selber der Gute ist, ist eine Machttechnik, die bis auf den heutigen Tag benutzt wird. Die Isabel ist im israelitischen Glauben, in den Erzählungen, dadurch sozusagen zum Symbol geworden für das Ungöttliche, für gegen Gott arbeiten, Götzen anbeten, kein Verständnis von Recht und Ordnung und Gerechtigkeit zu haben, sondern einfach zu tun, was man will. Und wenn jetzt hier also steht, dass es dort eine Person in der Gemeinde gibt, die Isabel ist, kann es sich tatsächlich um eine real existierende Person handeln, eine Frau, die tatsächlich auch Isabel heißt. Es kann aber auch, und das ist meiner Meinung nach viel wahrscheinlicher, kann Isabel ein Synonym sein für eine Art von Denken, wie diese Menschen haben. Nämlich das Maximale zu ihrem Vorteil zu nehmen, egal wie sie sich drehen und wenden und andere Götter anzubeten. Und um das sozusagen zu benennen und deutlich zu machen, dass diese Bewegung, die es innerhalb der Gemeinde gibt, dass sie wirklich gegen Gott ist und dass sie wirklich boshaft ist und bosartig ist, wird sozusagen diese Bewegung mit dem Namen Isabel benannt. Und dann die Sache mit der Hurerei und der Unzucht. Es gibt zwei Bilder, die sich im Alten und Neuen Testament komplett durchziehen. Das ist das Bild der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, was oft beschrieben wird als zwischen einem Ehemann und seiner angetrauten Frau, beziehungsweise Jesus, dem Bräutigam, und die Gemeinde als der Braut Jesu. Und bei beiden Bildern wird dann gesagt, wenn Menschen sich von Gott abwenden und anderen Dingen sich zuwenden oder anderen Götzen oder Göttern oder gottähnlichen Dingen sich zuwenden, dann ist das sozusagen in diesem Bild gesehen Ehebruch. Und ist sozusagen, diese anderen Götter anbeten, Unzucht. Wenn jetzt also die Isabel ein Symbol ist für eine Gruppierung von Leuten, die die Anbetung Gottes nicht ernst nehmen, sondern sie gleichzeitig auch noch andere Götzen anbeten, dann ist die Hurerei, die sie betreiben, halt dieses Anbeten der anderen Götzen. Und dann sind die Kinder, die dort getötet werden, nicht irgendwelche Kinder, die halt bei der Hurerei gezeugt worden sind, sondern das sind die Nachfolger dieser Bewegung. Das heißt, die sich zu dieser Bewegung bekehrt haben und jetzt auch dieser Bewegung angehören. Es gibt noch weitere Hinweise in diesem Text, dass dieser Text symbolisch redet, dass, was wir gelesen haben aus dem Psalm 2, das kommt ja auch vor, wenn es da heißt, irgendwie dieser eiserne Stab, der gegeben wird und die Tonkrüge, die zerschlagen werden. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass dieser Text in den Bildern des Alten Testamentes, in den damaligen Menschen, den damaligen Juden sehr bekannten Bildern des Alten Testamentes lebt und mit diesen Bildern sozusagen das interpretiert. So wie im Grunde genommen eigentlich die gesamte Offenbarung des Johannes nur verstehbar ist, wenn man all diese Bilder sieht, die aus dem Alten Testament entnommen worden sind. Das heißt, die Situation ist, nach meiner Interpretation, dass es diese Bewegung gibt, die als Isabel benannt wird, die noch andere Götter anbeten. Und wenn man dran denkt, was ich zu Beginn gesagt habe mit den Gilden, dann kann man sich vorstellen, dass diese Christen auch unter einem enormen Druck standen, wenn sie sozusagen sich entscheiden mussten zwischen entweder der Ausübung ihres Berufes, einer gesicherten Existenz, verbunden mit der Anbetung dieser Götter, der Gilde, oder aber dem Verneinen dieser Anbetung, rausfliegen aus der Gilde und dann irgendwie zurechtkommen ohne den Schutz der Gilde. Und dass da sozusagen eine Bewegung entsteht, die sagt, hey, das brauchst du alles gar nicht so ernst nehmen. Natürlich sollen wir nur Gott anbeten. Aber weißt du, Gott vergibt ja. Und das Höchste eines Christen ist die wirklich zu erkennen, wie sehr Gott vergibt und wie gut Gott ist. Und um zu wissen, wie gut Gott ist, musst du doch erstmal wissen, wie schlecht das Gegenteil ist. Und da gibt es ja diese Andeutung, dass es heißt, die tiefen Geheimnisse des Satans. Man kann das auch so verstehen, dass es gerechtfertigt wurde, dass man sagte, weißt du, erst dann, wenn du richtig mal gesündigt hast und weißt, wie schlimm das alles ist, dann hast du ja auch richtig was zu vergeben. Für einmal die Parkuhr nicht weitergeschubst haben, dafür braucht Jesus nicht sterben. Das geht auch so irgendwie. Aber weißt du, so richtige Sünde oder so, dass du wirklich weißt, wie abartig böse der Teufel ist und wie albern dieser Götzendienst ist. Da musst du erstmal so in diese Tiefen des Götzendienstes eintauchen und das verstehen. Und wenn du dann zu uns in den Gottesdienst kommst und diese freie Luft des Christseins spürst, dann weißt du eigentlich, was Gott wirklich für dich getan hat. Das könnte unter Umständen eine Rechtfertigungsstruktur sein, wie diese Gruppierung versucht hat, den Leuten klarzumachen, es ist total okay, wenn ihr zu diesen Götzenveranstaltungen geht und wenn ihr da mitmacht. Es ist sogar gut für euren Glauben, weil ihr dadurch mehr über euch selber erfahrt. Das ist meine Interpretation, es ist eine Interpretation. Letzten Endes muss man so sehen, wir wissen im Grunde genommen nichts über diese Gemeinde in Thyatira, wir wissen nichts über die Situation. Und man kann es auf vielfältige Weise auslegen. Aber in diesem Zusammenhang mit diesem Gildenwesen und dieser Situation, finde ich, ist das eine Sache, die meiner Meinung nach viel wahrscheinlicher ist. Okay, jetzt habe ich versucht, eine Auslegung dieses Textes darzulegen. Jetzt ist die Frage, was nun? Ich meine, was haben wir jetzt davon? Wenn wir jetzt wissen, okay, die in Thyatira hatten nicht einen Puff in der Gemeinde, sondern die hatten irgendwie Götzendienst oder so, was haben wir davon? Weil bei uns in der Gewerkschaft werden keine Götter angebetet und bei uns auf der Firma eigentlich auch nicht. Drei Dinge, habe ich gedacht, passen eigentlich auch in unsere heutige Lebenssituation hinein. Das Erste. In diesem Text wird ganz deutlich, wo immer Gott kritisiert und Strafe androht, er gibt Zeit zum sich ändern, zum Umkehren, zum Überdenken und Neuanfangen. Und wenn Gott das schon tut, der selber nichts falsch gemacht hat und Geduld hat mit den Menschen, die viele Dinge falsch machen, wie viel mehr müssten eigentlich wir, die wir selber ja auch nicht schuldlos dastehen, mit anderen Menschen Geduld haben? Und auch erstmal versuchen, das Gute bei den anderen Menschen zu sehen und bei den Dingen, wo andere Menschen was falsch machen, Menschen eine Chance geben und zu sagen, hier, was du tust, ist falsch, aber du hast die Chance, es richtig zu tun. Also schon das Falsche beim Namen nennen, aber Menschen eine Chance geben. Das ist der erste Gedanke. Gott sieht das Gute in den Leuten, das Potenzial, will das fördern und gibt eine Chance, sich zu ändern. Das Zweite, auch wenn wir in einer sehr säkularisierten Gesellschaft leben, in der es eigentlich kaum Götzen gibt, die wir anbeten, gibt es, glaube ich, in unserem Alltagsleben Sachzwänge, die genauso falsch sein können und genauso kaputt sein können wie Götzendienst. Meiner Meinung nach ist die Gewinnmaximierung um jeden Preis so ein Götze. Das ist im Grunde genommen Anbetung des Geldes. Wenn der Wert eines Menschen, die Lebenssituation eines Menschen vollkommen ignoriert wird und es nur darum geht, dass die Sache so billig wie möglich ist und der Gewinn für den, der ganz oben an der Spitze steht, so maximal wie möglich ist, das ist eine Anbetung des Geldes. Da werden grundsätzliche Maximen des Christentums werden dort vergessen. Und das ist meiner Meinung nach eine Struktur, in der wir alle drin sind. Und in bestimmten Berufen ist man dieser Struktur stärker ausgesetzt als in anderen Berufen. Aber das ist meiner Meinung nach ein Punkt, wo wir als Christen wirklich in einer Zwickmühle stehen. Und das Problem ist, wir sind so eng damit verflochten, dass wir auch ganz, ganz schwer da rauskommen. Vielleicht auch gar nicht da rauskommen können ganz, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu benennen und nicht zu sagen, naja, in Thyatira, meine Güte, buh, da ging es aber ab. Gut, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Es gibt viele unterschiedliche Sachzwänge. Eine Sache, die bei mir fummelig war während des Studiums, habe ich bei so einer Firma gearbeitet für Netzwerkverkabelung und da wurde das, was wir gearbeitet haben, stundenweise abgerechnet und die anderen Kollegen waren immer relativ großzügig mit der Abrechnung der Stunden, weil der Chef war ja nicht dabei. Und ob wir jetzt nun bis 10 Uhr nachts gearbeitet haben oder bis 11 Uhr nachts, macht keinen Unterschied. Aber ab einer bestimmten Grenze kommt ja nochmal eine Überstundenzulage drauf und so. Und dann war das immer eine Fummel, weil meine Stundenabrechnungen hatten immer weniger Stunden als die von den anderen. Und dann fragte die Sekretärin immer nach, ja, bist du schon eher nach Hause gegangen oder wie war das oder so. Also ich glaube, es gibt in unserem Alltagsleben irgendwelche Sachzwänge, wo es ganz schwierig ist. Oder man schreibt eine Klausur und das Lösungsheft oder irgendjemand, der die Klausur bestanden hat, sitzt auf dem Klo und kann dir helfen. Und du bist doch total doof, wenn du da nicht hingehst. Und dann gehst du da nicht hin und hinterher wirst du gefragt, ja, wie, warst du nicht? Wusstest du das nicht? Und dann stehst du da und sagst, nein, ich war nicht, weil ich das mit meinem Glauben nicht rechtfertigen kann. Oh, da stehst du ja sowas von dämlich da irgendwie, weil alle anderen haben es gemacht und du bist der mit der ehrlichen 5. Aber das steht leider nicht da, dass das eine ehrliche 5 war. Dann wird ja dein späterer Arbeitgeber vielleicht noch sagen, naja, so eine ehrliche 5 ist besser wie eine gelogene Doktorarbeit. Ne? Also es gibt Sachzwänge, die haben wir. Und diese Sachzwänge sind zum Teil auch götzendienerisch. Es gibt Dinge, die wir in unserer Welt auch anbeten. Die Riten sind nur anders. Aber wir beten sie an. Ich bin mir sicher, dass die meisten Götzendiener der damaligen Zeit nicht so viel im Tempel rumgehangen haben, wie wir vom Fernseher. Oder ich. Okay, der dritte Gedanke. der Volker hat schon darauf hingewiesen und hat gesagt, meine Güte, das ist ein Text für Advent, wo kommt denn da Heiligabend und so vor? Nun, Advent heißt ja Ankunft und wir feiern sehr, sehr stark in unserer Christenheit heutzutage hier in Westeuropa und in Deutschland, feiern wir Jesus, die Ankunft seiner Geburt, da im Stall Bethlehem und so und den ganzen Kram. Und das ist auch eine wichtige und super Sache, daran sich zu erinnern. Das wissen viele Leute ja auch schon nicht mehr. Und man muss ja schon mittlerweile Angst haben, darüber zu reden. Weil es könnte ja andere Menschen bedrücken in ihrer eigenen persönlichen Einstellung, wenn man sagt, Weihnachten hat mit Jesus zu tun. Aber was auf alle Fälle ist, es gibt in der Bibel auch das Reden von einer zweiten Ankunft Jesu, nämlich die am Ende der Welt. Darauf spielt dieser Text an. Und dass diese Texte in den Predigtplan der evangelischen Kirche hineingenommen worden sind, obwohl sie so wenig weihnachtlich klingen, liegt daran, dass man deutlich machen wollte, es geht nicht nur um Baby Jesus, der da süß in der Krippe liegt, sondern es geht auch um Jesus, der wiederkommt am Ende der Welt. Jetzt sind wir relativ entspannt mit dem Ende der Welt, weil seit 2000 Jahren haben da immer wieder welche gewartet und nie hat es funktioniert. Und von daher ist es wahrscheinlich eher, dass wir so daran denken, dass vielleicht die Welt nicht untergeht, aber unsere eigene Welt untergeht. Also unser eigener Ereignishorizont wird irgendwann untergehen, nämlich dann, wenn es bei uns Ende ist. Aber auch das bedeutet, wir werden Jesus gegenüberstehen. Und das macht dieser Text nochmal deutlich. Wie stehst du Jesus gegenüber? Wie kannst du Jesus gegenübertreten? Wie wird Jesus dein Leben betrachten? Was wird er darüber sagen? Von daher ist das sozusagen ein adventlicher Text im Sinne von diesem zweiten Kommen Jesu. Dass es wichtig ist, sich zu überlegen, wie begegne ich Jesus am Ende meines Lebens? Ja, das war die Auslegung. Jetzt singen wir ein Lied. Das Lied heißt Tochter Zion. Und da geht es auch nicht um ein junges Mädchen, was irgendwie gezeugt worden ist, sondern auch das ist ein Bild, weil nämlich ja Gott mit dem Volk Israel verheiratet ist und die Tochter Zion ist der Berg, auf dem der Tempel steht, das Symbol dieser Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Und ja, so ein Kind kann ja auch das Symbol einer Liebe sein und von daher wird im Alten Testament oft dieses Bild von der Tochter Zion genommen. Und darauf bezieht sich jetzt dieses Lied. Kein konkretes Mädchen, sondern die Erinnerung daran, dass Menschen und Gott miteinander verbunden sind.